Hallo und herzlich willkommen zum Hausfunk, dem Podcast der alten VHS Bonn über Kultur vor Ort. Wir schreiben den 11. Mai und sitzen in der Datenburg der alten VHS. Ich bin Heidi.
Und ich bin Cedric. Hallo.
Hallo. Wir haben heute die erste Folge mit dem Titel Der Rhizom und die alte VHS. Und dazu haben wir uns zwei sehr nette Gäste eingeladen. Das sind einmal Kira Litzer und Jo Hempel. Hallo euch beiden.
Hallo.
Hallo.
Wollt ihr vielleicht kurz sagen, warum ihr hier seid und wieso wir euch eingeladen haben? Kira, was hast du mit dem Thema zu tun?
Ich bin seit Beginn der alten VHS aktiv hier im Haus und bin vor allem zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und bin auch viel in Orga-, Struktur-, Prozessfragen involviert. Genau. Und kenne das Haus ganz gut.
Okay. Und Jo, wie sieht's bei dir aus?
Ich denke, ich bin hier, weil ich mit noch zu den Anfängen des Rhizoms gehöre und der letzte noch wirklich aktive aus der Zeit bin, auch nicht von den ersten, allerersten. Und ja, ich glaube, das ist so einer so der Hauptgründe.
Ja, ich glaube, was viele Leute draußen interessieren würde, ist, was ist eigentlich das Rhizom e.V.? Ist ja ein sehr geheimnisvoller Name. Wenn man sich damit vorher nicht beschäftigt hat, hat man keine so richtige Ahnung, was für Leute dahinter stehen, was sie genau machen. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie es zur Gründung kam und wie du genau da gelandet bist?
Also wie es genau zur Gründung kam, kann ich natürlich jetzt auch nur erzählen aus erzählter Perspektive. Denn ganz am Anfang war ich nicht dabei. Das war... Eigentlich kam es daher, dass ein paar Menschen um Martin Peet, Pamela Sarg, Nina Dreger, Georg Pelzer sich überlegt haben, in Bonn fehlt einiges. Es gibt zwar Hochkultur, es gibt alles Mögliche, aber so niederschwellige Kultur und einen Freiraum gibt es nicht. Und dann hat man sich überlegt, da aktiv zu werden. Und Martin Peet kam auf den Namen, ich hoffe, ich mache das richtig, aber Geschichte ist ja eh immer relativ, kam auf den Namen Rhizom, was ja ein Wurzelgeflecht ist, das quasi eine Sprosse hat, was dieser eingetragene V ist, der sichtbar ist, ein gemeinnütziger V und der Rest ein riesiges Wurzelgeflecht. Und das hat dann angefangen und ist im Oktober 2008 dann als Verein eingetragen worden und gegründet worden. Und ich glaube, ich bin dann im Dezember dazu gekommen, weil es um eine Zeitung ging, um das Polyphon-Magazin, das wir einmalig gemacht haben bis jetzt. Und dazu bin ich dann irgendwie eingestiegen und seitdem dabei geblieben.
Ja, das Polyphon-Magazin habe ich auch entdeckt bei meinen Recherchen. Das ist sogar noch im Netz. Nochmal zum Begriff des Rhizoms. Ich habe da zwei Dinge gefunden. Also zum einen scheint es ein botanischer Begriff zu sein, wie du gesagt hast. Irgendwo habe ich gelesen, unterirdische, horizontal wachsende Sprossachse und den Hinweis, dass es sich um keine Wurzel handelt. aber es scheint auch ein philosophischer Begriff zu sein. Und zwar habe ich da gelesen, Organisationsform des Denkens ohne Hierarchie.
Ja, das könnte man so sagen. Das ist natürlich immer schwierig, in der Realität hundertprozentig zu verwirklichen, gerade wenn man ein Verein ist, weil es muss ja einen Vorstand geben. Aber das Rhizom hat eigentlich immer so funktioniert, dass es zwar die Vereinsstrukturen gab und sich jemand auch ans Bein gebunden hat, der Vorstand zu sein, die Kasse zu machen, all was man braucht, um in Deutschland einen gemeinnützigen Verein zu betreiben. Mhm. Aber eigentlich war es so niederschwellig hierarchisch wie möglich, indem grundsätzlich jeder bei den Rhizom-Treffen früher Entscheidungen mittreffen konnte. Egal, ob er das erste Mal war, da war, das 10. Jahr schon da war und dass eigentlich auch der Vorstand wenig Einfluss genommen hat. Wenn dann auch so Sachen, so wie die wirklich, wo es um Leben und Tod geht oder ganz gravierende. Und eigentlich war das Rhizom halt auch immer wirklich ein Netzwerk aus ganz verschiedenen Menschen. Es gab immer ein paar, die länger dabei geblieben sind, die dann wieder verschwunden sind, die dann wiedergekommen sind. Und es gab aber auch immer ganz viele Leute, die kamen und mal mitgemacht haben für eine Sache, für mehrere Sachen. Und über die Jahre hat sich dann so, ja quasi wie so ein Wurzelgeflecht entwickelt aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen in Bonn, die in der Musik, im Theater, in bildender Kunst, alles, was man so kulturell oder auch sozial finden kann, aktiv sind, die sich dann immer wieder zusammengefunden haben. Und das hat das Rhizom die letzten Jahre ausgemacht.
Ja, das klingt wahnsinnig spannend, was du bis hierhin erzählt hast. Was uns noch interessieren würde, was ist eigentlich so seit dem 10-jährigen Bestehen, was ist in den letzten 10 Jahren passiert und was habt ihr in Bonn für die Stadt oder mit der Stadt vielleicht sogar zusammen bewirkt? Kannst du da uns auch noch was zu erzählen?
Boah, wenn man so ungefähr einen Einblick gewinnen will, kommt man am besten in die alte VHS und guckt sich das Rezom-Museum an mit Fotos der letzten 10 Jahre, die natürlich auch wieder nicht alles fassen. Also jegliche historische Betrachtung, kann ich als Historiker sagen, ist natürlich immer relativ, weil immer was wegfällt. Was haben wir für die Stadt gemacht oder mit der Stadt gemacht?
Oder was habt ihr überhaupt gemacht? Was ist passiert in diesen 10 Jahren?
Was haben wir gemacht? Also es gab ja immer den Punkt, dass wir eigentlich auch einen Ort wie die VHS haben wollten. Dass das jetzt so ein Riesengebäude ist, hat sich keiner vorstellen können vor 10 Jahren. Es ging aber auch darum, den öffentlichen Raum zu beleben. Einer unserer schönsten und wahrscheinlich auch am längsten anzuhaltendsten Formate war Kurze an die Wand, wo wir Kurzfilme auf öffentlichen Plätzen im öffentlichen Raum gezeigt haben. Oftmals dann vor Sperrmüll, dass man sich Sofasitzgelegenheiten zum Sperrmüll zusammensuchen konnte, Leinwand aufgebaut, Filme ausgesucht und dann für 2 Stunden bis 10 Uhr, bis das Ordnungsamt halt dann gesagt hat, es ist Feierabend, halt Kurzfilme gezeigt hat. Es gibt Lesebühnen, es gab mal Formate wie Ungefährliches Halbwissen, was so eine Workshop-Formatreihe war. Wir haben natürlich auch ab und zu mal Feste gefeiert, das stand nie so wirklich im Vordergrund, aber war natürlich auch da. Wir haben mit dem Theater Bonn zur Theaternacht kooperiert und zweimal die Montagehalle in Beul bespielt, was eine wunderbare Sache war, einfach diese ganze Logistik des Theaters quasi nutzen zu können und im Lager einfach sich Sachen raussuchen zu dürfen. Auch wenn es natürlich immer mal wieder Probleme gab, aber was haben wir gesagt? Wir haben das Traumwelten-Festival vor mittlerweile 3 Jahren gemacht, ein 24-Stunden-Festival in der grünen Spielstadt. Das war eine der größten Aktionen, die wir gemacht haben, die auch wunderbar war, weil halt einfach unheimlich viele Kinder mit ihren Eltern da waren und da dann eigentlich klar war, wir sind halt kein Feierkollektiv, wir machen im Endeffekt Kultur. Für alle ist natürlich jetzt hochgezogen, weil irgendwie bewegt man sich ja schon immer in der Blase, aber für möglichst viele. Und das hat ziemlich gut geklappt. Irgendwie, was haben wir sonst gemacht? Oh Gott, das ist echt vielfältig. Armdrückwettbewerbe, Siebdrucken, Konzerte gegeben, also nicht selber gegeben, aber organisiert. Anderen Gruppen auch geholfen. Das war auch immer Teil des Rhythmus, dass Teile von den Menschen, die im Rektorium viel aktiv waren, sich auch mit anderen Gruppen zusammengetan haben und da quasi Hilfestellung gegeben haben. Also dieser Netzwerkaspekt, also ist ganz, ganz wichtig gewesen.
Ich meine, das hätte ich auch irgendwo im Selbstverständnis gelesen, dass es um die Vernetzung der Kulturlandschaft geht in Bonn. Kannst du einschätzen, um wie viele Leute es sich handelt? Also wie kann man sich das vorstellen?
Kann man es vielleicht grob überschlagen?
Boah, es ist ganz schwierig. Wir hatten ja letztes Jahr 10-Jähriges und wir haben da ein bisschen überlegt, so, mit wem haben wir alles kooperiert in den letzten 10 Jahren. Und das ist schon eine riesige Liste. Es bleiben natürlich so ein paar Namen hängen, die man auch immer wieder noch trifft, aber es ist wirklich, man könnte jetzt vielleicht Institutionen oder wirklich aufzählen, aber das fasst überhaupt gar nicht irgendwie die Anzahl von Menschen, die irgendwo immer mal wieder mitgeholfen haben und sich dann vielleicht auch in anderen Gruppen neu getroffen haben, jetzt abseits vom Rhizom, aber mit dem gleichen Gedanken was gemacht haben. Also ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob man das statistisch oder irgendwie fassen kann. Ich glaube eher nicht. Also ich glaube, da sollte man vielleicht einfach mal die Leute in Bonn fragen. Das kann man nicht sagen. Ja. Und keiner von uns war auch bei allen Veranstaltungen dabei. Das heißt, es ist wirklich schwierig zu sagen.
Und wenn man nur diesen Vereinskern anschaut, kann man da irgendwie sagen, wie viele eingeschriebene Mitglieder es da gibt? Auch wenn die Wirkung dann über diese Vereinsstruktur natürlich hinausreicht.
Das ist auch immer ganz spannend gewesen, das Rhizom als natürlich ein Verein mit Mitgliedern. Aber ich glaube, ohne jetzt die Zahlen hundertprozentig zu wissen, gab es immer irgendwas zwischen 20 und 30 zahlende Mitglieder, von denen aber mehr als die Hälfte inaktiv waren. Und es gab ungefähr immer 20 oder 30 Leute, die sich aktiv beteiligt haben, also sich den Arsch aufgerissen haben, also längerfristig, nicht so für Projekte, von denen die Hälfte keine Mitglieder im Rhizom waren. Und das ist halt so, das war immer diese Gratwanderung zwischen, ne, wir sind ein Verein, aber wir wollen alle rein, wir wollen keinen zu was zwingen und jeder kann halt auch mitmachen und jeder kann sich halt auch selbst im Falten, natürlich so weit, wie es im Rahmen einer Gruppe möglich ist. Ne? Also die, nur weil niederschwellige Hierarchie heißt ja nicht, dass man nicht Rücksicht auf sich nimmt und dass manchmal auch jemand mehr oder weniger den Plan hat zu einer bestimmten Sache und den Hut sich anzieht und dann.
Ja, damit wäre eigentlich schon eine der anderen fundamentalen Fragen geklärt, wie der Rhizom eigentlich genau organisiert ist, wie die internen Strukturen bei euch aussieht. Was mich noch interessieren würde, gab es Probleme oder Schwierigkeiten bei den ganzen Projekten, die ihr so auf die Beine gestellt habt? Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch Repressionen in Anführungsstrichen vielleicht von der einen oder anderen Seite gegeben haben könnte.
Naja, ich meine, es gab natürlich auch Repression, ist jetzt ein hartes Wort. Man hat natürlich mit Problemen zu kämpfen gehabt, die strukturell waren, also aus der Stadt herauskamen und aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus. Oftmals konnten die aber friedfertig beiseite gelegt werden. Also ich kann mich erinnern an ein kurzes an die Wand zeigen, wo die Polizei ankam und warte, was ist denn hier los, weil 200 Leute auf der gesperrten Heerstraße saßen, wo wir mit der Baustelle abgeklärt haben, dass das okay ist, dass wir den Beamer auf den Baustellencontainer stellen und dann auf eine Hauswand beamen. Die haben sich dann kurz angehört, was Sache ist, haben gehört, okay, um 10 Uhr ist Feierabend und sind gegangen. Ich glaube, was eher in so Vereinen, die hierarchisch so niederschwellig sind, eher zu Problemen geführt hat, ist natürlich einfach auch das Miteinander. Ne? Mhm. Irgendwie. Und wenn sich viele Leute den Arsch aufreißen, ist es natürlich sehr schwierig oder ist es eine große Aufgabe, sich gegenseitig auch Respekt zu zollen dafür, was man, Respekt ist natürlich jetzt ein relatives Wort, aber halt sich Anerkennung, Respekt zu zollen für das, was die einzelnen Menschen machen. Und da kam es schon etliche Male vor, dass Leute gesagt haben, so ey, ich habe jetzt ein halbes Jahr das gemacht und irgendwie keiner hat irgendwie mir mal ein Gänseblümchen dafür gereicht oder sowas.
So fehlende Anerkennung.
Fehlende Anerkennung, fehlende Missverständnisse, also nicht fehlende Missverständnisse, wie Sachen gehandhabt werden. Es hat bestimmt auch mal schon ordentlich gekracht, ganz sicher. Zwischen einzelnen Personen, gerade wenn irgendwie so mehrere Leute an einem Projekt dran waren und da die Kommunikation dann mal gehakt hat, hat es mal ordentlich gekracht. Ich kann ja auch nur von mir persönlich reden. Ich denke, andere Rhizom-Mitglieder sehen das vielleicht anders. Aber es hat am Ende immer zu was geführt. Und ich glaube, es hat uns eigentlich am Ende nur, stärker ist jetzt auch wieder so ein starkes Wort, aber es hat uns weitergebracht. Irgendwie, ich glaube, jeden von uns. Von meinem Gefühl her.
Ja,
Technik Morik ist nickt irgendwie so. Ist ja auch schon lange dabei. Hallo Technik.
Ja, und 10 Jahre ist ja auch schon eine lange Zeit. Gibt es langfristige Ziele, die ihr euch damals gesetzt habt bei der Gründung und habt ihr, wie weit seid ihr gekommen bei der Umsetzung oder habt ihr euer Ziel vielleicht erreicht?
Ja, das ist gar eine sehr interessante Frage, die sich die Rhizom-Gruppe auch stellt, da wir ja auch eins der Ziele war, halt ein soziokulturelles Zentrum in Bonn selbst verwaltet und offen für möglichst viele zu schaffen. Es gab zig Ansätze, Gebäude, die angeguckt werden, Projekte, die angeguckt wurden, die immer eingeschlafen sind aus verschiedensten Gründen. Jetzt gibt es die alte VHS, die im Rahmen von der 10 Jahre Rhizomfeier irgendwie dann quasi während der Organisation aus dem Boden geploppt ist und auf einmal da war und dann mehr wurde und länger wurde und größer wurde. Also eigentlich eines der Hauptziele, dass sich das Rhizom irgendwann mal gestellt hat, einen soziokulturellen Raum zu schaffen oder zu begünstigen in Bonn, ist damit ja schon erfüllt worden. Damit hat jetzt das Rhizom ist, der Rhizomverein ist ja Träger der alten VRS, aber sehr viele Menschen in der alten VRS sind nicht zwangsläufig Teil des Rhizomvereins. Und es gibt dann wiederum die Rhizom-Gruppe, die aus den alten, aktiven Rhizomis, diesem harten Kern besteht, die sich natürlich jetzt manchmal gerade so fragen, so was machen wir jetzt so? Das sind wir jetzt zum Teil noch nicht so weiter, aber vielleicht braucht es auch eine Ruhezeit erstmal. Und wenn der Sommer kommt, geht man vielleicht wieder raus auf die Straße. Jetzt viele von uns sind jetzt hier in der alten VHS aktiv und ich glaube, das ist auch zum Teil Aufgabe genug. Irgendwie so. Also das Rhizom lebt weiter, aber wie? Ja, es gab immer Ruhephasen und jetzt ist gerade mal so ums Rhizom selber, also um diese Gruppe Rhizom, die halt auch rausgeht in die Welt und nicht in einem Gebäude verhaftet ist, ist es gerade ein bisschen ruhiger. Mal gucken, was da passiert. Es sind auch zwischenmenschliche Sachen, die da passieren. Und das muss man
gucken. Es lebt fort im Untergrund.
Vielleicht sprießt es
dann irgendwann mal, wer weiß.
Vielleicht ahnt mal, ob kurz auf die Wand vielleicht demnächst einfach wieder auf der Straße auftaucht oder irgendwas anderes.
Ja, mit soziokulturellem Raum hast du im Grunde die perfekte Überleitung geschaffen zu meiner Frage. Und da würde ich gerne Kira fragen, was die alte VHS eigentlich ist. Was man sich darunter vorstellen kann und wie das Rhizom, da muss ich mich auch nochmal korrigieren, nicht der Rhizom, das Rhizom, damals überhaupt auf die Idee kam, dieses Gebäude zu mieten und ob es da auch Schwierigkeiten gab, Probleme, mit denen man sich konfrontiert gesehen hat, oder wolltest du jetzt da auch noch was dazu sagen?
Na gut, die Frage, wie das Rhizom auf die Idee kam, irgendwie, also Kira ist zwar auch schon von Anfang an dabei, aber der erste Moment, da kann ich vielleicht schon noch was zu sagen, 2018 im Frühjahr hieß es so, wir werden 10 Jahre und irgendwie gab es so von einigen Menschen das Gefühl, dass man das nicht nur mit einem Kaffeekränzchen macht, irgendwie, sondern ein ordentliches Fest macht. Ein paar andere Leute und ich haben sich dann an den Fuß gebunden und aus einem Fest wurden dann 10 Tage, die man halt mit Kooperationspartnern für jedes Jahr einen Tag feiern wollte. Und irgendwann kam dann von der Vereinsvorsitzenden Lea Carstens ein Anruf so, hör mal, die alte VHS steht leer, da gibt es einen Kontakt zu, guck doch, ob wir die nicht für das 10-jährige Zoom mieten können. Der Kontakt war falsch, das war halt von der Ausstellung, also nicht falsch, aber nicht der richtige, das war von der Ausstellung zur Nachahmung empfohlen. Die hier in der alten VHS 2017 bis 2018 stattgefunden hat. Der hat uns dann weiterverwiesen an das Liegenschaftsamt der Stadt Bonn, an Frau Felten. Und da bin ich dann mal hingegangen und habe einfach mal gefragt, ob man das mieten könnte. Und wir hatten Glück, dass halt das Gebäude schon vorher von jemandem mal zwischengenutzt wurde, dass halt so diese erste Schwelle, kann man das Gebäude jetzt öffnen, schon gebrochen wurde. Und war das, was das für das das Rhizom steht, dann auch nicht so weit weg von dem, was sich die Stadt vorstellen konnte. Und gerade auch mit den Traumwelten und den Kindern, irgendwie so, das war auch ein Punkt, wo die Stadt dann gesagt hat, ja. Und das Kulturamt hat auch gesagt, ja, mit dem Rhizom könnt ihr zusammenarbeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir mieten es für einen Monat Zwischennutzung. Und dann kam Lea wieder an und sagte, ja, aber die Gruppe Oxys sucht doch noch einen Ort für ihr lateinamerikanisches Filmfestival und die, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, kritische feministische Geografie sucht noch einen Ort für ihr Treffen. Können wir nicht gucken, ob wir das noch bis Ende des Jahres dann auch noch weiterhalten? Und dann haben wir direkt dann dazu auch noch gefragt, ob das noch geht und dann war das als Option aufgenommen in den Vertrag und gleichzeitig gab es dann ein erstes Treffen, weil das Rhizom ja auch immer eine Kooperation war und ein Netzwerk, gab es dann ein erstes Treffen mit Gruppen, die wir kannten, die Interessen an so Gebäude haben, um zu sagen, so, ey, wir als Rhizom sind vielleicht die Mieter, wir können und wollen das aber nicht alleine tragen. Gerade auch unter dem Punkt, den ich vorhin erklärt habe, ne, der Verein ist halt nur der Verein, aber nicht das, was macht. Und da war großes Interesse dann und wir haben uns in dem alten Rhizom-Atelier in der Dorotheenstraße 99, schönen Dank nochmal ans Kunstverein Bonn für die Vermietung dieses Ateliers und alle Künstler in der Dorotheenstraße 99, dass sie uns so lange ausgehalten haben mit unseren rhizomatischen Ausmaßen. Da gab es ein großes Treffen, was wunderbar moderiert wurde, wo man dann wirklich gesagt hat, okay, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt aus, wir gucken das. Wir machen erstmal dann die 10 Tage Rhizom im Rahmen der VHS und danach, nachdem das im Raum der VHS, nachdem das gelaufen ist, übernimmt dann quasi diese AG und Plenarstruktur und da sind wir dann, so ist es dann auch gelaufen. Da sind wir dann jetzt.
Ja, Kira, bitte. Also über die alte VHS wollen wir ja gleich noch genauer eingehen, aber jetzt würde ich gerne nochmal von dir hören, Kira. Was ist denn eigentlich die alte VHS?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wie der Jo schon gesagt hat, ist die alte VHS ein selbstorganisiertes soziokulturelles Zentrum in Zwischennutzung. Das klingt jetzt voll schön, aber was genau ist es eigentlich? Also erstmal ist die alte VHS ein 800 Quadratmeter Gebäude mit ziemlich vielen Räumen,
ja,
die von unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Gruppen bespielt werden, genutzt werden. Ja, genau, das ist es. Und diese Gruppen und Menschen organisieren sich halt untereinander selber und versuchen halt, sich zu strukturieren. Und die Verantwortung für das Haus ist halt auf die verschiedenen Schultern quasi aufgeteilt. Und jeder sollte halt auch Verantwortung übernehmen. Und so funktioniert es dann halt in der Theorie mit der Selbstorganisation des Hauses. Und in Zwischennutzung heißt halt, dass das Gebäude von der Stadt gemietet ist, solange bis die Stadt weiß, was sie mit diesem Gebäude machen möchte.
Und das bedeutet genau, gibt es da schon Pläne vielleicht?
Von Seiten der Stadt?
Genau.
Da gibt es noch keine konkreten Pläne, was genau die Stadt vorhat mit diesem Raum. Bevor das Rhizom den Raum gemietet hat, hieß es mal, dass hier eine Kindertagesstätte rein sollte. Mhm. Aber soweit ich weiß, Jo kann mich gerne korrigieren, ist es halt auf Eis gelegt, gerade der Gedanke. Und wir haben erstmal einen längeren Vertrag bekommen für die Zwischennutzung. Und
ja, da muss man ja dazu sagen, dass nachdem ursprünglich dann das Gebäude für 3 Monate angemietet worden ist, hat sich die alte VHS oder der Rhizom e.V. eingesetzt für einen längeren, unbefristeten Mietvertrag. Und ja, ihr habt es ja tatsächlich geschafft und habt einen unbefristeten Mietvertrag bekommen. Das heißt, bis auf Weiteres kann das Projekt erstmal hier bleiben.
Genau, also wie gesagt, ein unbefristeter Zwischennutzungsvertrag. Das heißt, sobald die Stadt weitere Pläne hat, wird dieser Vertrag beendet.
Was natürlich eine super Grundlage ist, sich hier entsprechend auch auszutoben, in Anführungsstrichen. Was für Veranstaltungen gibt es hier eigentlich in der VHS? Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen? Was ist hier los? Was erwartet einen, wenn man die Räumlichkeiten betritt?
Ganz viele verschiedene Dinge, würde ich sagen. Also es gibt Tanzveranstaltungen und es gibt Vorträge, es werden Filme gezeigt, es gibt Konzerte, es gibt Ausstellungen, dann treffen sich Gruppen hier, oder Künstlerinnen nutzen das Atelier. Dann gibt es eine offene Siebdruckwerkstatt, offene Nähwerkstatt.
Kinderchaosraum.
Den Kinderchaosraum gibt es auch, genau. Dann gibt es noch Yoga und andere Bewegungsangebote, Politgruppen, die sich hier treffen. Und einfach nur Menschen, die vorbeikommen und im Salon sitzen.
Mich würde ja auch interessieren, jetzt gibt es all diese Gruppen hier, die du aufgezählt hast. Aber wie war es am Anfang? Also der Rhizom e.V. hat dieses Gebäude angemietet, hat dann die Party gefeiert und hat dann irgendwann sozusagen die Geburtstagsfeier gefeiert.
Also es war ja nicht, also wir haben natürlich auch eine Party gefeiert, weil jedes 10-Jährige hat natürlich auch eine Party. Aber diese 10 Tage Rhizom in der alten VHS waren halt auch so Sachen wie Lesebühne. Also unsere alten Formate auch.
Geburtstagsfeier,
kurz an die Wand, ne? Ja. Also wir haben hier nicht die ganze Zeit gefeiert. Also wir machen schon ordentliche Kultur hier auch, ne? So wie Armdrückwettbewerbe durchaus auch, eher im humoristischen Ansatz.
Deswegen hattet ihr auch das Vertrauen der Stadt.
Deswegen hatten wir auch das Vertrauen, ja, genau. Deswegen, so weil wir jetzt 10 Jahre keinen Scheiß gebaut haben.
Ich habe dann rausgehört, dass nach dieser Geburtstagsfeier, die 10 Tage gedauert hat, irgendwann hat der Rhizom e.V. das Gebäude dann überlassen, sich selbst sozusagen. Und also standen dann hier Leute mit einem riesen leeren Gebäude da. Und da würde ich mich... Also,
hat er sich schon Einsprüche
verhandelt? Wäre meine Frage, wie habt ihr das ganze Projekt hier dann gestartet oder gebootstrapped, würde man vielleicht sagen?
Dann komme ich nochmal kurz, gleich zu dir, es gab ja, bevor wir hier eingezogen sind, schon dieses, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses erste Treffen zwischen Rhizom, dem Rhizom e.V. und den Aktiven und vielen anderen Leuten aus Bonnenwandel, Victoria Carré, alle möglichen Gruppen, die in Bonn aktiv sind, wo von Anfang an schon geplant war, dass sich diese Gruppen, der Rhizom e.V. hält den Kopf hin, aber diese ganzen Gruppen jetzt
im
übertragenen Sinne, genau. Ja. Wir sind der Mieter, aber wir sind quasi bis auf Krisenfälle sind wir gleichberechtigt, mehr oder weniger mit allen anderen Gruppen und mit allen Individuen, die sich hier einbringen und sich den Arsch aufreißen, ehrenamtlich. Keiner kriegt hier irgendwie Geld. Das heißt, es stand ja nicht vor dem Plan. Also wir waren ja nicht planlos hier drin. Wir haben diese 10 Tage und es gab vorher schon Treffen, die überlegt haben, wie kann das weitergehen, wie läuft das weiter, wer kooperiert mit wem, was für eine Struktur kann man da aufbauen. Also die 10 Tage, und das würde ich dann gerne wieder zu Kira weitergeben.
Ja, genau. Also es ist halt, das erste Planungstreffen hat ja vor diesen 10 Tagen, vor dem Geburtstag stattgefunden. Das heißt, die Menschen und Gruppen, die sich einbringen wollten in der VHS für diese 3 Monate, die bestanden schon vorher und haben sich schon vorher irgendwie gemeinsam organisiert. Und als quasi der Schlüssel da war und man ins Haus konnte und dieser Geburtstag vorbereitet wurde, wurden auch die anderen Sachen schon vorbereitet, die Räume schon eingerichtet. Das war nicht nur auf diesen Geburtstag ausgerichtet, das war zwar, das Großevent, auf das der Fokus gelegt war, aber trotz allem.
Zu dem
Zeitpunkt ist man noch von 3 Monaten ausgegangen, genau. Also das sind wir auch ziemlich lange, bis Anfang Dezember, und richtig gewusst haben wir es erst Mitte Dezember, dass es auf jeden Fall länger gehen wird, genau. Und auf jeden Fall waren die Menschen schon drinne im Prozess und auch im Raum vor diesem Geburtstag. Und dann waren erstmal die Geburtstagstage und dann konnte es losgehen.
Also einige Gruppen, die jetzt hier aktiv sind, die gab es schon vorher. Alle haben sozusagen nur darauf gewartet, dass sie endlich ihr Kulturzentrum bekommen.
Wir sind überrannt worden, im Endeffekt, von Anfragen und Leuten, die Raum brauchten.
Als dann klar war, dass man dieses riesige Gebäude so für 3 Monate zur Verfügung gestellt bekommt, dann sind sie alle gekommen und hier eingestürmt und hatten alle schon ihre Konzepte in der Tasche. So
ungefähr, ja, tatsächlich, also nicht alle, aber tatsächlich gab es ja Gruppen, die sich schon an anderer Stelle für Freiräume eingesetzt haben, die schon andere Räume geplant hatten und wo es sich eben nicht ergeben hat, wo die Kommunikation mit der Stadt nicht so gut ausgegangen ist, und die dann diese Konzepte auf jeden Fall auf diesen Raum auch mit übertragen konnten. Genau.
Ja, das deswegen würde mich mal interessieren, wie überhaupt das Konzept alte VHS, du hast es gerade eben ja schon gesagt, dass Raumplaner und so angefragt wurden, wie das selber funktioniert. Wie ist es intern eigentlich organisiert bei euch? Es ist ja relativ schwierig, so viele Leute in einem Raum zusammenzubekommen.
Ja, das stimmt.
Dass die sich da nicht in die Quere kommen gegenseitig. Wie macht man sowas?
Also das hat auf jeden Fall Herausforderungen. Es gibt eine AG-Struktur, dass sich die verschiedensten AGs gebildet haben, und die sind aufgeteilt in Orga-AGs, wie zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit oder die Prozess-AG und dann
Raum-AG.
Ich kann sie auch alle nennen, wenn ihr sie alle hören wollt. Genau, oder es gibt halt Raum-AGs, die von der Raum-AG koordiniert werden, die sich um das Bewegungsangebot kümmern und die diese AGs kommen dann zu 2 Großpläner im Monat zusammen. Da werden dann Vertreterinnen aus jeder AG, einmal zum Orga-Plenum, die Orga-AGs, und einmal zum Veranstaltungsplenum, diese Raum-AGs und Veranstaltungs-AGs. Und da kommen die dann zusammen und bringen ihre eigenen Beschlüsse, ihre eigenen Strukturen ein und versuchen sich dann wieder untereinander zu organisieren.
Also wenn wir über die Organisationsstruktur sprechen, dann scheinen mir 2 Gremien die zentralen Rollen zu sein. Das ist einmal dieses Veranstaltungsplenum, von dem du gerade gesprochen hast, und das Orga-Plenum.
Genau.
Wobei Raum und Orga eigentlich fast schon in einem Satz genannt werden könnten, ne? Was die Plenumstruktur zumindest angeht, wenn man sich da richtig einliest.
Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was genau du mit der Frage meinst.
Raum-AG, Orga-AG wird ja oft in einem Satz genannt.
Also die Raum-AG ist verantwortlich für die Anfragen, die von
externen
weil die Raum AG ist verantwortlich für die Anfragen, die von externen Menschen oder auch intern gestellt werden zu dem Thema, dass Räume genutzt werden wollen für Veranstaltungen. Und die Hausorga, also das Hausorga-Plenum, kümmert sich halt um den Prozess, um die verschiedenen Dinge, die hier passieren, wie zum Beispiel, dass der Müll nicht rausgebracht wurde. Oder auch schöne Dinge, was wir, mit wem wir kooperieren und so weiter. Genau.
Ja.
Dann lass uns doch mal über das Haus sprechen, damit die Zuhörer, die das, die alte VHS noch nicht kennen, sich das besser vorstellen können. Also wir haben hier ein Riesenhaus, 800 Quadratmeter habt ihr gemeint, drei Etagen, Keller und zwei Obergeschosse und Erdgeschoss, vier Etagen. Und gibt es jede Menge Räume. Welche, was sind so denn die zentralen Räume oder wie stellt man sich das vor, wenn man jetzt reinkommt in die alte VHS?
Also wenn man reinkommt, dann kommt man als erstes zum Kinderchaosraum.
Was ist der Kinderchaosraum?
Der Kinderchaosraum ist ein Raum, der von Eltern geöffnet wurde, die gesagt haben, dass es sehr schön wäre, wenn es auch einen Ort gäbe, an dem sich Kinder wohlfühlen in der VHS und sich Eltern so einfach auch leichter in die VHS einbringen können. Und dann, und dieser Raum organisiert sich halt selber, dass kleinere Veranstaltungen für Kinder angeboten werden, so Kindermusikmoment ist eine davon. Und genau, und dann ist, glaube ich, halt mal jemand da und sagt, hey, kommt vorbei, bringt euch eure Kinder mit, es ist offener Spieletreff. Und genau. Und wenn man dann weitergeht, dann kommt man direkt zu einem Workshop-Raum auf der linken Seite und dahinter einem großen Veranstaltungsraum, in dem viele Konzerte gegeben werden, aber auch Vorträge. Und heute wird da, glaube ich, noch ein Film gezeigt. Und auf der rechten Seite haben wir eine Küche und unser Techniklager. Genau, und wenn man weiter durchgeht, auf der linken Seite ist unser Salon, da kann man sich hinsetzen. Das ist vor allem für Menschen, die nicht vorhaben, eine spezielle Veranstaltung zu besuchen oder einen Workshop oder halt einfach so ins Haus kommen. Die können sich halt in den Salon setzen und Doppelkopf spielen oder sich unterhalten oder ein Buch lesen, worauf auch immer.
Nach meinem Eindruck ist der Salon einer der zentralen Orte im Haus.
Auf jeden Fall.
War es von Anfang an klar, dass ihr so eine Art Raum haben wollt? Oder?
Ja. Also das war ab dem ersten Treffen klar. Das war, glaube ich, sogar die größte Gruppe, die sich gefunden hat, die größte AG. Mhm. Als wir als dieses erste Treffen noch im Atelier stattgefunden hat, haben sich schon so ein paar AGs herauskristallisiert, von denen klar war, dass es die auf jeden Fall braucht, wie zum Beispiel die Raum AG oder die Orga AG oder aber auch die Öffentlichkeitsarbeit. Und genau, die Salon AG war definitiv auch eine davon, auch wenn sie da noch nicht so hieß.
Mhm. Und es ist auch wirklich gemütlich eingerichtet dort. Also es gilt generell im Haus, dass hier viel, hier wurde viel Aufwand betrieben, um irgendwie diese Riesenfläche einigermaßen und im Salon besonders gemütlich zu gestalten. Wie ist das total abgelaufen? Also gab es da einige wenige, die sich da sehr stark dafür eingesetzt haben oder hat sich das einfach so im Laufe der Zeit ergeben?
Beides, würde ich sagen. Also ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie das Haus eingerichtet ist. Und ich glaube, in den ersten Tagen, ich bin relativ also ich glaube, ich war in den ersten drei Tagen nicht im Haus und auf einmal war halt dieser Salon schon halb eingerichtet und auch andere Räume oben das Unordnungsamt waren schon fast fertig und es wird super viel gebaut, super viel angeschafft innerhalb von kürzester Zeit. Genau, also richtig toll. Und dann ist aber auch vieles im Laufe der Zeit passiert, dass dann da war eine Sofaspende, da war halt mal eine Regalspende, dann wurde der Salon auch nochmal umgestellt. Genau, also sowohl als auch.
Ja, so erklärt sich auf jeden Fall diese schöne Wohnzimmeratmosphäre, die ihr geschaffen habt. Also es hat irgendwie einen sehr persönlichen Touch, wenn man reinkommt. Das muss
steckt
man wirklich
auf jeden
sagen.
Fall viel Liebe drin.
Ja, und das merkt man auch, wenn man sich, besonders wenn man sich im Salon aufhält. Du hast ja jetzt ein bisschen was dazu gesagt, was für Veranstaltungen hier stattfinden, dass man sich sowohl politisch informieren kann im Haus, engagieren kann, als auch Sachen wie Tanzveranstaltungen besuchen kann. Also wirklich bunt gefächert, es ist alles dabei, was man sich im Grunde vorstellen kann. Jeder Wunsch wird einem sozusagen hier erfüllt, jedes Interesse wird abgedeckt. Würdest du sagen, dass es bestimmte Zielgruppen gibt, die man speziell ansprechen möchte mit dem Programm, das hier geschaffen wird? Oder vielleicht sogar, dass es Leute gibt, die man eher nicht gerne ansprechen würde?
Ich glaube, der Wunsch, welche Zielgruppen man anspricht, ist erstmal, wenn man nur von dem Wunsch ausgeht, alle Zielgruppen anzusprechen in gewisser Weise. Weil es ja ein Raum für alle sein soll, offen für alle. Aber ich glaube, dass sich die Zielgruppen ja daraus bilden von den Veranstaltungen, die angeboten werden. Also dass halt die Menschen, die dann aktiv was anbieten, tatsächlich diejenigen sind, die auch in gewisser Weise die Zielgruppen bestimmen. Mhm. Und dadurch ist es auf jeden Fall nicht ganz so in alle Richtungen offen, wie man sich das vielleicht dem Ideal nach wünscht. Man spricht natürlich gewisse Kreise an, die sich eben von genau diesem Angebot angezogen fühlen oder das überhaupt mitbekommen. Also das funktioniert natürlich auch alles stark über so ein Netzwerk von Menschen, die dann kommen, anbieten und das entdecken.
Ja, genau. Wie genau informiert man denn die Leute nach außen? Also wie informiert man die Menschen darüber, was hier so im Hause stattfindet? Oder angenommen, ich bin jetzt jemand, ich möchte gerne wissen, was hier los ist, wie ist das Programm aufgebaut, interessiere mich für die eine oder andere Veranstaltung. Wo genau kann ich da eigentlich nachschauen?
Ja, die Frage haben wir uns zu Beginn der VHS, der alten VHS auch gestellt, haben dann eine Facebook-Seite eingerichtet, auf der man die meisten unserer Veranstaltungen findet. Außerdem haben wir eine Website mit einem Kalender. Das ist die Seite alte-vhs.de und haben einen täglichen Telegram-Post mit den täglichen Veranstaltungen. Mhm. Also es gibt eine Telegram-Gruppe, in der man immer auf dem Laufenden gehalten wird, was in der VHS passiert.
Und Facebook, das ist das nochmal anders, bisschen anders ausgestellt, bisschen anders gefiltert? Ich meine, bei Facebook sind auch sehr viele Sachen, wenn man mal reinschaut.
Also es gibt, die meisten der Veranstaltungen werden sowohl bei Facebook als auch auf dem Kalender beworben, aber manche Menschen wollen vielleicht über so eine Facebook-Veranstaltung, wir haben mittlerweile 3000 Follower und vielleicht nicht zu sehr, dass die Veranstaltung halt gesprengt wird, wenn es zu groß wird und sagen dann, wir schreiben es nur in den Kalender und machen nicht nochmal explizit Werbung bei Facebook dafür. Das kann auch vorkommen, aber es im Großen und Ganzen beides.
Ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen und ich habe vorhin, meine ich, schon erwähnt, dass hier alles auf Ehrenamt basiert. Habe ich das so richtig gehört?
Genau, also es ist so, dass kein Mensch in der VHS Geld verdient für seine Arbeit. Es ist alles freiwillige Arbeit. Und genau, oder Ehrenamt, wie man es auch nennt.
Ja. Ich meine auch beim Selbstverständnis von Rhizom habe ich gelesen, nicht kommerziell. Das heißt, hier niemand soll hier Geld verdienen, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Aber dennoch muss ja das Rhizom als Mieter des Gebäudes die Miete bezahlen. Wo kommt das Geld zusammen? Wie finanziert sich das ganze Projekt?
Also es ist auf jeden Fall ein Teil des Selbstverständnisses, dass niemand Geld verdienen soll und dass wir auch nicht das Ziel haben, Geld durch die VHS zu verdienen. Ich glaube, das darf ein gemeinnütziger Verein auch überhaupt gar nicht tun. Klar, die Miete ist trotzdem da, vor allem die Nebenkosten sind halt recht hoch. Also es ist halt ein altes, unter Denkmalschutz stehendes Gebäude, das zu heizen kostet Geld. Und das Geld bekommen wir dadurch, dass wir halt auf unseren Veranstaltungen Spenden nehmen. Also alles, was hier stattfindet, ist spendenbasiert. Das liegt zum einen daran, dass wir halt das Verständnis haben, dass halt wir kein Geld nehmen, keinen festen Preis nehmen möchten, einfach um halt alles auch niederschwellig zu halten. Und wenn ein Mensch halt nicht zahlen kann, auch nicht zahlen muss und jemand anders, der vielleicht gerade mal mehr zahlen kann, ein bisschen mehr zahlt. Genau.
Also, okay, um das nochmal deutlich zu machen, der Grundsatz ist zum einen, hier darf niemand was verdienen und daraus, aber es gilt auch, es darf nichts verkauft werden. Also alles immer nur auf Spendenbasis, so kann man es, glaube ich.
Also die Gemeinnützigkeit wird betont bei diesem ganzen Projekt. Also sowohl in der Oberschrift als auch im Kleingedruckten sozusagen.
Genau, also die Gemeinnützigkeit, dass es unkommerziell ist und dass es niederschwellig ist. Und das ist halt, das sind halt die Faktoren, weswegen wir halt einfach nichts, kein Geld nehmen, keinen festen Preis für irgendwas.
Ja, man kann sich jetzt sicher vorstellen, dadurch, dass es ja so organisiert ist, wie es organisiert ist, gibt es doch bestimmt auch immer mal wieder Mängel oder Dinge, die man noch besorgen muss, organisieren muss. Wie ist das gerade, wie ist das aktuell eigentlich, wie ist da die Situation? Du bist ja in den Orga-Strukturen ziemlich gut involviert.
Zieht die Frage darauf ab, was wir besorgen müssen? Oder,
zum Beispiel, ja.
Genau. Ja, also auf jeden Fall größere Mülltonnen eventuell, die müssen wir auch besorgen. und Barrierefreiheit stimmt, genau, also es ist gerade schon im Gange, die Barrierefreiheit, dass Rampen besorgt wurden und das halt noch weiter ausbauen zu können und vielleicht sogar ein barrierefreies Klo einrichten zu können. Da geht auf jeden Fall ein bisschen Geld hin. Dann haben wir in diesem Jahr das ehemalige Hausmeisterinnenhäuschen draußen vor der VHS mitgemietet, vor dem auch so eine Fläche ist, die wir jetzt verschönern wollen, wo dann die Garten-AG aktiv wird. Und da fallen dann natürlich auch noch Ausgaben an, dann brauchen wir halt immer Repro-Zeugs wie Klopapier, Putzzeug und so weiter. Das muss auch immer besorgt werden und fällt nicht vom Himmel.
Ist ja vermutlich eher so, dass es eher zu viel zu tun gibt bei so einem großen Gebäude und mit so vielen Menschen, dass es viele Ideen gibt, was man noch tun könnte.
Genau, auf jeden Fall.
Also es wird wahrscheinlich auch nicht, es werden wahrscheinlich nicht die Ideen ausgehen, was man jetzt hier noch besser, schöner machen könnte.
Genau, also die Technik kann auch immer noch weiter ausgebaut werden. Wir sitzen jetzt gerade in einem auf die Schnelle improvisierten, super coolen Radiostudio, habe ich das Gefühl. Dass, genau, sowas wird dann auch angeschafft oder genau, aber nicht unbedingt neu gekauft, sondern auch wieder Kontakte genutzt und genau.
Ja, schön, dass es dir gefällt. Das ist auf jeden Fall eine Bestätigung für Setting, der sich hier sehr gut eingebracht hat.
Ich habe auch gelesen, dass man Fördermitglied werden kann.
Genau, das ist dann der andere Punkt bei der Finanzierung neben den Spenden, die wir hier vor Ort für das Haus oder das, was man im Haus erlebt, geben kann. Es ist auch eine Möglichkeit, Fördermitglied im Rhizom e.V. zu werden. Und da haben wir, das kann man machen, indem man auf der Webseite einen Flyer runterlädt und einfach ausfüllt und sich dann einfach als stiller Spender oder Spenderin quasi beteiligt mit einem monatlichen Betrag oder jährlichen Betrag der Wahl.
Man wird dann Mitglied, Fördermitglied beim Rhizom e.V.
Genau, also man wird Fördermitglied für die alte VHS, aber natürlich beim Rhizom e.V., weil das der Trägerverein ist. Das ist einfach die rechtliche Struktur.
Okay.
Also somit wird man Unterstützer und fördert im Grunde genommen, dass das weiterhin laufen kann und die Leute ihre Projekte hier weiter realisieren können. Ja, sehr schön. Ich habe eine Frage, was Äquivalente angeht zur alten VHS. Und zwar, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema soziokulturelle Zentren auseinandersetzt und mal in die Nachbarstädte schaut, beispielsweise Köln, da gibt es ja das sogenannte AZ, das Autonome Zentrum. Würdest du sagen, dass die alte VHS als eine Art, ja nicht Ableger, aber dass es das AZ als eine Art Vorbild gesehen hat?
Nein, also wir haben uns auch schon mit Menschen vom Autonomen Zentrum Köln vernetzt und auch mit denen über die Strukturen des AZ Köln geredet. Aber was die Strukturen angeht, haben wir schon uns da auch ein bisschen dran orientiert, diese AG-Struktur und das Delegiertenplenum zum Beispiel und uns da auch schon ein bisschen was abgeschaut und auch in gewisser Weise war natürlich, wenn man an Freiraum gedacht hat oder an einen solchen Raum, hat man auch immer irgendwie an Räume wie das AZ Köln gedacht. Ich würde aber sagen, dass vom Publikum her und von den Veranstaltungen, die angeboten werden, dass wie sich die alte VHS halt einfach im Prozess aus der Gruppe heraus entwickelt hat, schon irgendwie ein bisschen anders ist als das AZ Köln.
Würdest du sagen, die alte VHS spricht ganz bewusst eine breitere Masse an als das AZ in Köln?
Ich würde nicht sagen ganz bewusst, aber ich glaube, dass sie schon eine andere Masse im Sinne von mehr in der Mitte der Bevölkerung auch anspricht.
Mhm. Also jung und alt sozusagen, ja, so einmal so durch die Bank weg. Vorhin mit Kinderchaosraum hat das ja so ein bisschen den Anschein gegeben.
Ja, auch, aber vielleicht auch nicht ganz so sehr nur in der linken Szene.
Mhm.
Beim AZ Köln ist ja bekannt, dass sie ständig im Widerstreit mit der Stadt sind. Wie sieht es hier bei der alten VHS aus? Was kann man da zur Beziehung mit der Stadt sagen? Gibt es da Schwierigkeiten oder?
Zurzeit nicht. Nee, zurzeit hat die Stadt uns diesen Raum bereitgestellt und wir sind in enger und guter Kommunikation mit der Stadt, was diesen Raum angeht. Und klar, aber es ist natürlich trotzdem aus einer Geschichte heraus von 10 Jahren Rhizom, wo halt ein solcher Ort gesucht wurde, andere Gruppen einen solchen Ort gesucht haben, andere Orte zur Zwischennutzung angefragt wurden und abgelehnt wurden und wo natürlich da ein gewisser, natürlich da so ein bisschen halt auf jeden Fall Kritik an der Stadt besteht und die wir jetzt, sind wir sehr froh, in diesem Raum zu sein, aber nicht sagen würden, dass die Stadt in den letzten 10 Jahren halt alles super richtig in Richtung soziokulturelle, selbstorganisierte Zentren gemacht hat. Hm. Aber gerade jetzt in diesem Raum.
Ja, das scheint mir ein großer Unterschied zum AZ Köln zu sein, weil dort ist ja dieser Konflikt mit der Stadt ist so fast identitätsbestimmend, ein großes Thema. Und im Vergleich dazu haben wir es hier in der alten VHS ja schon sehr angenehm in Kontakt mit der Stadt. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir haben ganz andere Sorgen hier als das.
Genau,
ja.
Genau. Wir hatten zu Beginn der Zeit der VHS eine Demo, wo es um Freiräume in Bonn ging und Bonn für alle. Und zurzeit müssen wir ja nicht um diesen Raum kämpfen. Das heißt, wir setzen uns mit anderen Dingen dann vielleicht, haben wir mehr Zeit dafür, uns mit den anderen Dingen auseinanderzusetzen.
Für die schönen Dinge oder vielleicht auch noch einige Barrieren, einige schwierigere Dinge. Was sind denn die Herausforderungen ganz konkret, wenn du sagst, es sind andere Probleme, als es die Kölner haben? Aber was beschäftigt dann euch hier im Haus momentan?
Oh ja, was beschäftigt uns? Ich glaube, das sind halt viele verschiedene Einzelpersonen mit mehr oder weniger demselben Ziel, aber unterschiedlichen Herangehensweisen oder Vorstellungen. Die muss man halt alle Bedürfnisse irgendwie zusammenbringen. Und zum Beispiel haben wir zwar viele Räume, aber irgendwie sind sie schon alle in ihrer Funktion vergeben. Und dadurch hatten wir zum Beispiel einen längeren Prozess zu einer Raumumverteilung, weil halt Räume gewünscht wurden, die noch nicht da sind von gewissen Gruppen. Und das kann dann auch anstrengend sein, einfach weil verschiedene Interessen da sind und die muss man dann unter einen Hut bringen. Aber das haben wir ganz gut hinbekommen und solche Kleinigkeiten sind das oder halt auch so Sachen wie jeder und jede muss sich halt irgendwie verantwortlich fühlen für den Raum und dann wird halt irgendwie der Müll nicht rausgebracht und das wird irgendwie vergessen. Ja. Das sind dann so Sachen, die muss man immer wieder dran erinnern. Und
genau. Wir haben noch gar nicht angesprochen, wie denn eigentlich dann Entscheidungen getroffen werden in diesen Gremien. Was kannst du dazu erzählen? Also nehmen wir mal an, es gibt so einen Konfliktfall, irgendeine Gruppe möchte einen Raum haben, aber es ist kein Raum mehr frei. Wie findet man jetzt bei so vielen verschiedenen Gruppen, die sich dann in diesen zwei Plenar, die wir schon erwähnt haben, das Orga-Plenum und das Veranstaltungsplenum treffen, aber wie werden dann da tatsächlich Entscheidungen getroffen?
Also wir treffen die Entscheidung im Konsensprinzip, eben in diesen Plenar und da werden dann in der Gruppe wird das, was zur Entscheidung steht, vorgestellt, dann werden die Argumente vorgebracht, dann werden Nachfragen gestellt, dann wird vielleicht oder eigentlich immer noch eine Runde diskutiert. Und wenn wir dann soweit sind, dann wird es zur Abstimmung gebracht Und wenn es kein Veto gibt, dann beschließen wir das. Wenn es halt ein Veto gibt, dann suchen wir halt nach dem nach einer Möglichkeit, die Situation so aufzulösen, indem wir das vielleicht die Prämisse umändern, also quasi das, worüber entschieden wird, halt sich ein bisschen verändert, das nochmal in einen anderen Prozess gebracht wird, aus dem Plenum ausgelagert wird und sich nochmal überlegt wird, wie man das halt anderweitig machen kann, sodass halt die Bedenken, die dann geäußert wurden innerhalb dieser Entscheidungsfindung, ihren Raum und ihren Platz finden und dann kann es wieder zum Plenum.
Und das funktioniert?
Das war jetzt aber eine, funktioniert doch in sehr vielen Fällen. In manchen Fällen lassen sich die Konflikte vielleicht einfach nicht auflösen. Da kann man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und wenn halt jemand ein Veto einlegt, dann gilt es.
Mhm. Ja, deine Grundhaltung ist aber, wenn man dich so sprechen hört, eher positiv. Also sogar grundpositiv, würde ich sagen, so wie du bisher davon erzählt hast. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung zu den Dingen und auch fürs weitere Wirken. Da komme ich zu der Frage, wie du das bisherige Wirken der VHS so ganz aus deinem eigenen Blickwinkel beurteilen würdest. Was wurde bisher eigentlich erreicht für die Leute oder für die Stadt, für die Menschen, die ihr ansprechen wolltet?
Ich glaube, für die Stadt wurde eine ziemlich große Menge bewirkt, weil es halt einen Ort gibt, wo sich Menschen treffen, vernetzen, voneinander halt lernen können und nicht mehr irgendwie auf der ständigen Suche nach so einem Ort sind. Und und man halt einfach an den verschiedensten Menschen aus verschiedensten Kontexten sieht, dass halt dieser Bedarf einfach da war. Nicht nur bei denen, die ihn schon vorher laut kommuniziert haben, sondern auch bei anderen Menschen. Und auch das Feedback, was wir bekommen, ist halt eigentlich durchweg positiv. Und deswegen würde ich sagen, dass die Stadt diesen Raum gebraucht hat und auch braucht. Und
Ich kann mir auch vorstellen, dass viele der Gruppen gab es auch schon vorher, die haben sich auch schon vorher getroffen.
Genau.
Aber jetzt gibt es eben diesen zentralen Ort, wo
auf jeden Fall für die Nutzerinnen der
mehr
VHS.
Sichtbarkeit. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, oder jetzt gibt es auch noch neue Gruppen, die sich gebildet haben. Als Angebot an Veranstaltungen hier ist einfach vermutlich gestiegen durch die alte VHS.
Genau, es ist halt für Gruppen jetzt halt einfach einfacher, sich zu treffen. Also
und wie halt funktioniert das denn eigentlich, wenn man jetzt als Gruppe, als externe Gruppe kommt und hier eine Veranstaltung machen möchte?
Genau, da stellt man eine Raumanfrage an die Raum AG. Die haben, meine ich, die E-Mail-Adresse room-VHS, ich gucke es gerade mal eben nach.
@riseup.net, glaube ich, das müsste sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Das schreiben wir später in die Shownotes.
Genau, okay. Darüber werden wir noch ausführlich
reden. Genau, auf der Website unter unsere Räume findet man auch den Veranstaltungsbogen, den man dann direkt ausfüllen kann und an die Raum AG schicken kann. Da kann man dann alles reinschreiben, was man vorhat, was man machen möchte und dann bekommt man im Idealfall, wenn wir nicht ausgebucht sind, einen Raum zur Verfügung gestellt. Das ist aber natürlich auch an gewisse Bedingungen geknüpft. Also wir nehmen ja, wie gesagt, kein Geld. Das heißt aber nicht, dass man einfach kommt und einen Raum hat und wieder geht, sondern es bedeutet, dass man Verantwortung übernimmt, dass man sich halt kümmert. Auch innerhalb der VHS kriegt man einen Partner oder eine Patin zugewiesen, damit man es leichter hat in den Strukturen und man muss den Raum halt auch am besten besser hinterlassen, als wir ihn vorgefunden hat. Das heißt einfach auch sauber machen und sich vielleicht in irgendeiner Weise in die VHS einbringen. Und das passt dann halt wieder zu dem, was wir eben besprochen haben über den unkommerziellen Raum, dass wir halt nicht das in den Raum einbringen, nicht bedeutet halt Geld zu bezahlen und wir davon halt irgendwie wegkommen möchten, sondern halt einfach sich eben einbringen, was wir den Raum tun.
als Außenstehender, wir haben ja vorhin über das Thema Fördermitgliedschaften gesprochen, wenn man euch unterstützen möchte bei eurer Arbeit, wie kann man sich denn noch anderweitig engagieren bei diesem Großprojekt?
Am Dienstagabend um 19 Uhr, glaube ich, haben wir einen neuen Treffen zum Beispiel.
Ich muss dazu sagen, es ist unklar, wann wir diese Sendung veröffentlichen.
Ach so. Oh, Mist. Okay, ich wollte hier große Werbung machen. Okay, also wir organisieren ab und an neuen Treffen für Menschen, die Lust haben, sich in der VHS zu engagieren. Das ist halt einfach, weil es da alles schön gebündelt ist und man da halt dann super viel erfährt, was man sich sonst vielleicht zusammensuchen oder erfragen muss. Genau, man kann sich einbringen, indem man Teil einer AG wird oder einfach vorbeikommt und vielleicht mal eine Salonschicht übernimmt oder fragt, was steht so an. Vielleicht jemanden, der gerade im Technikraum rumbastelt, fragt, hey, ich kenne mich aus mit Technik, was braucht ihr? Oder uns eine Mail schreibt oder bei Facebook schreibt, wenn man Lust hat, sich in irgendeiner Form einzubringen und sagt, hey, ich kann was oder möchte was machen, was auf jeden Fall richtig cool ist bei euch. So. Auch wenn es nicht richtig cool ist, darf man es auch.
Weißt du eigentlich noch, wie du bei einem ganzen Projekt hier gelandet bist?
Ja. Ich habe mich in den letzten Jahren viel im Viktoriaviertel engagiert und hatte halt den Plan, das leerstehende Viktoriabad zwischenzunutzen und dort ein soziokulturelles Zentrum zu betreiben, in Anführungszeichen. Das hat aufgrund verschiedener Barrieren nicht geklappt. Und dann hieß es, okay, aber da gibt es ein anderes Haus und das Rhizom mietet jetzt dieses andere Haus. Und da können wir doch mal ausprobieren, was wir fürs Viktoriabad geplant haben in den 3 Monaten, die wir dieses Haus haben werden. Genau, ja.
Das warst du nicht alleine mit diesem Plan fürs Viktoriabad, sondern du warst da Teil von einer Gruppe?
Ja, das war ein Verein, versucht hat, okay, das Viktoriabad zwischenzunutzen, ja. Mhm.
Kannst du uns noch was über Veranstaltungen erzählen, die sich demnächst hier in diesem Raum abspielen werden?
Ja, was haben wir denn? Kann ich mit Sicherheit.
Oder es können auch Veranstaltungen sein, die regelmäßig stattfinden.
Oder also, solche, klar.
Wenn man hier das Ganze kennenlernen möchte, was gibt es denn so in nächster Zeit?
Also wir haben montags abends immer offene Siebdruckwerkstatt. Wir haben am Wochenende Konzerte Konzerte oder Theater oder irgendwie sowas in die Richtung in den meisten Fällen. Das ist jetzt doof, wann strahlt ihr das denn aus? Dann kann ich was Konkretes sagen.
Dann macht es natürlich jetzt schwierig. Ist unklar. Wir werden schon versuchen, in der nächsten Zeit dann das hier zu veröffentlichen.
Gut, also wir haben zum Beispiel am 24. Mai haben wir ein Konzert, das heißt Ein Sommer im Keller. Und an demselben Abend haben wir auch Impro-Theater. Jetzt stürzt der Kalender ab.
Ich meine, es gibt auch
dann haben wir jeden Donnerstag Yoga.
Ja, Yoga,
und,
genau.
Regelmäßig donnerstags Küfer. Das ist auch immer sehr gut besucht. Das
Das
Haus
kann ich
immer
auch nur empfehlen.
Küche für alle, genau, vielleicht nochmal ausgesprochen.
Ja, Küche für alle.
Immer viel los.
Es gibt immer sehr viel gerettete Lebensmittel, die sehr gut verkocht nicht. und ansonsten haben wir auch
kleinere
Konzerte.
Salon.
Wir haben auch zum Beispiel einen Arabisch-Lernkurs, der jetzt aber halt schon in Gange ist. Ich weiß nicht, ob der nochmal von vorne quasi startet für neue Menschen oder Tanzen am Wochenende, offenes Jam. Genau.
Krypto-Partys
haben wir auch, genau.
Ja. Ist gar nicht mehr einfach, so den Überblick zu behalten, was hier alles passiert.
Das
ist
stimmt.
Doch einiges, was sich tut.
Ja, was würdest du sagen, ist die Vision? Wohin könnte sich dieses Projekt Alte VHS noch weiterentwickeln? Wie siehst du die nahe oder die weitere Zukunft für euch und dieses Haus?
Ich glaube, eine der Herausforderungen, die die VHS hat, ist, dass sie sich vornimmt, offen für alle zu sein und aber nur eine gewisse Menschenmenge anspricht und halt nach unten hin noch nicht so offen ist, wie sie gerne offen wäre. Und einfach das Angebot da noch zu verfestigen und dadurch halt noch mehr Menschen den Zugang zu diesem Haus zu ermöglichen oder aufzeigen zu können, dass es halt möglich ist. Genau, das wäre für mich auf jeden Fall eine Vision. Dann haben wir auf jeden Fall auch noch strukturelle Sachen, bei denen halt Uneinigkeiten herrschen, die wo ich aber halt nicht das Problem drin sehe, dass es die Uneinigkeiten gibt, sondern dass wir da halt alle voneinander lernen. Aber auch da, dass wir uns da strukturell noch entwickeln, noch sicherer werden in vielen Dingen. Und genau.
Ja, vielleicht kann auch dieses Projekt des Podcasts dazu beitragen, dass die alte VS auch hier in der Region bekannter wird.
Ja, das wäre natürlich schön.
Das ist natürlich auch immer ein Anliegen, dass man...
Das wäre Teil unserer Vision sozusagen, warum das hier gegründet wurde, warum wir das machen.
Ja. Hast du den Eindruck, dass man in Bonn die alte VS schon kennt oder ist das sozusagen nur der Spielplatz von ein paar wenigen mehr so als Geheimtipp?
Doch, ich würde schon sagen, dass man die alte VS in Bonn schon kennt und dass es nicht nur ein Geheimtipp ist. Also ich glaube auf jeden Fall so in einer gewissen Altersgruppe unter Studierenden zum Beispiel ist das auf jeden Fall schon ein Platz, wo man gerne hingeht und vor allem auch so am Wochenende sich gerne aufhält. Und das hat sich, glaube ich, schon ganz schnell rumgesprochen, dass es die alte VHS Bonn gibt und was wir hier so für Angebote haben. Also.
Mhm. Aber genau das könnte auch das Problem sein, dass es sich jetzt unter Studierenden schon herumgesprochen hat, aber dass man eben, dass es sich noch nicht allgemein auch in anderen Kreisen herumgesprochen hat. So hat sich das angehört.
Also, genau, also ich glaube, das ist halt, dass die Veranstaltungen, die halt angeboten werden, die halt über diese eine Zielgruppe hinausgehen, halt aber auch wieder Menschen, die sowieso schon aktiv sind in gewissen Gruppen und dadurch halt auf verschiedenen Verteilern sind und darüber das mitbekommen, dass es stattfindet, wie, keine Ahnung, ich würde sagen, Sachen wie Bongos Büchel, dass da halt irgendwie dieses Friedensnetzwerk in Bonn sich gegen Atomwaffenlager einsetzt und das spricht dann wieder eine andere Gruppe an, die jetzt nicht zu dieser Studierendengruppe gehört oder zu den Menschen zwischen 20, 35 oder 40. das sind dann aber wieder Menschen, die sich ja schon in irgendeiner Weise irgendwo anders aktiv sind oder organisiert haben. Und genau, das ist halt diese andere Veranstaltung vielleicht dadurch noch nicht so viel Aufmerksamkeit bei Menschen, die nicht sowieso schon in irgendeiner Form verbunden sind, ankommen. War das jetzt verständlich?
Ich denke schon.
Okay.
Ja.
Doch, auf jeden Fall.
Was meinst du, Heidi? Haben wir alles angesprochen, was wir ansprechen wollten?
Ja, ich denke, damit sind im Grunde genommen die wichtigsten und die zentralsten Fragen, die sich auch ein Außenstehender stellen würde, zur alten VHS und zum Rhizom geklärt.
Wie sieht es bei dir aus, Kira? Hast du noch einen Gedanken?
Genau. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du unbedingt vielleicht loswerden möchtest, jetzt für die erste Podcast-Folge?
Was liegt mir auf dem Herzen?
Wie kann man die alte VHS erreichen?
Wie kann man die alte VHS erreichen?
Genau, wo sitzt die eigentlich? Ganz, ganz blöd gefragt.
Sitzt zwischen der Wilhelmstraße 34 und der Kasernenstraße 50 am Rande der Altstadt.
Danke für die Ortsangabe nochmal. Ist ja auch nicht
unwichtig. Das hätten wir früher erklären sollen.
Genau.
Findet man auch bei Google.
Jetzt wirklich im Herzen der Stadt, kann man sagen.
Im Herzen der Stadt auf jeden Fall.
Genau. Und wann ist die Tür offen? Wie läuft das
da? Die Tür ist eigentlich jeden Abend ab 6 offen, wenn der Salon besetzt ist, also es eine Salonschicht gibt. Und ansonsten immer, wenn jemand im Haus ist, und Veranstaltungen im Haus stattfinden. Aber es gibt keine festen Öffnungszeiten über diese Salonöffnungszeiten quasi hinaus, weil wir das einfach neben all der anderen Arbeit, die die ganzen freiwilligen Menschen hier machen, freiwillige Arbeit, die die Menschen hier machen, noch nicht stemmen können.
Also es kann durchaus passieren, dass man vor verschlossener Tür steht. Also man kann es nicht herkommen mit der Erwartung, dass die Tür.
Also an einem Montag um 12 kann man es vielleicht nicht unbedingt erwarten, aber genau.
Ja. Gut zu wissen. Wir haben schon über die Webseite gesprochen, alte-vhs.de. Mhm. Dort gibt es auch den Kalender.
Genau.
Dann seid ihr auf Facebook und alles, was du schon erwähnt hast. Auf der Webseite stehen auch Mailadressen.
Genau, unter Kontakte findet man die einzelnen Kontaktmailadressen der AGs.
Genau, da ist, meine ich, eine Liste von allen AGs. Da kann man sich mal durchschauen, was es für AGs gibt. Darüber haben wir jetzt eigentlich gar nicht so gesprochen.
Es sind auch wahnsinnig viele. Ne?
Sind auch
viele.
Also,
wir haben schon mal einen ganz guten Überblick, ja, glaube ich.
Wir haben auch jetzt gar nicht alle Räume, sind gar nicht alle Räume durch, aber das ist jetzt auch genug. Genau, man kann den einzelnen AGs schreiben oder man schreibt einfach an den sogenannten Alle-Verteiler.
Man schreibt nicht an den Alle-Verteiler, sondern man schreibt an die
an den alte VHS-Verteiler.
An die Alte-VHS-Mail-Adresse.
Genau, nur wenn man dann sozusagen wirklich mitbekommen möchte, was hier passiert, dann soll man sich darum kümmern, dann kommt man am besten her vor Ort, lernt Leute kennen und sorgt dafür, dass man auf den entsprechenden Verteilern dann landet.
Genau.
Ist nämlich gar nicht immer so einfach von außen zu sehen, was hier passiert.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist auch eine der größten Herausforderungen, irgendwie zwischen sich selbst organisieren, strukturieren, Dinge diskutieren, zusammen entscheiden und dabei immer versuchen, diese absolute Transparenz und Offenheit für Menschen, die Interesse haben, zu schaffen und zu gewährleisten. Und genau, und ich merke ja selber, wenn ich so dieses Interview gerade geführt habe, irgendwo tief in mir drin habe ich das Wissen, so all diese Fragen zu beantworten, aber man ist dann auch so schnell, es passiert auch, wenn einem jemand in der VHS selber anspricht und fragt, hey, was kann ich machen oder wie kann ich mich einbringen? Und dann neigt man so dazu, so wow, okay, das ist so viel. Genau, aber das soll die Menschen nicht abschrecken. Also es ist gar nicht so schwer eigentlich, sich einzubringen. Es klingt immer nur schwieriger, als es ist.
Deswegen vielen Dank auch nochmal für die motivierenden Worte, für deine Zeit. Du hast ja hier deine Freizeit im Grunde geopfert, ne? Samstagnachmittag, uns hier Rede und Antwort zu stehen und so ausführlich auf alle Fragen einzugehen, die auch nicht immer ganz leicht waren, wie man festgestellt hat, aber das hast du echt mit Bravour gemeistert. An der Stelle vielen Dank an euch für eure Zeit, für eure Antworten und ja.
Man muss dazu sagen, dass Jo in der Zwischenzeit davon geschlichen ist.
Genau, der musste noch ganz schnell weg zu einem.
Aber ihm möchte man natürlich auch danken.
Also ja, wie danke das ist, ne? Auch für die alte VHS war er jetzt noch in anderen Sachen involviert.
Ja, genau. Er holt gerade neue Möbel.
Genau. Für die VHS. Ja. Also, war ein wichtiger Grund.
Ja.
Auf jeden Fall. Deswegen sei ihm verziehen.
Auf jeden Fall. Ich danke euch auch für die Vorbereitung. Für dieses Interview. Ja, dafür, dass ihr einen Podcast macht. Ich finde das super, auch wenn ich ja nicht die Podcast-Hörerin bin, aber vielleicht
ändert sich das ja jetzt mit unserem Hausfunk.
Noch. Genau, ja, auf jeden dann Fall. War's das mit der ersten Folge vom Hausfunk. Dann machen wir hiermit die Klappe zu.
Okay.